Es gibt eine Floskel, St. Gallen Cannes vom Kanton. Die sollte eigentlich überflüssig sein, weil das müsste man nicht unbedingt sagen und verteidigen gegenüber den Grossen im Westen, sondern vielleicht manchmal einfach die Augen und die Ohren ein bisschen schärfen für das, was auf der Strasse bei uns effektiv passiert und entsteht. Menschen vielleicht klein, also ich sage jetzt körperlich, nicht im Geist, und ruhig, wo das, was sie fühlen und beschäftigen, eindrücklich zeigen und zum Ausdruck bringen mit der Kultur. Und heute Abend können wir sagen, Kultur ist Ziel von einem Volk und unsere Kultur in der Stadt St. Gallen ist vielleicht die vom Tuch, die kennen wir, ist vielleicht die vom Buch, die kennen wir auch, aber es ist auch die Musik. Morgen ist die Premiere von der Oper «Der Tod und das Mädchen» am Theater St. Gallen. Und zu Gast sind bei mir die Notenautoren, der Alfons Zwicker und der Daniel Fuchs. Wir dürfen ein bisschen stolz sein. Danke vielmals fürs Kommen, danke auch euch. Alfons, Daniel, ich frage jetzt nicht, sind ihr nervös? Hoffentlich sind ihr es, zumindest ein bisschen. Ich möchte viel mehr wissen, auf was freut ihr euch denn am meisten morgen?
Ja, es ist einfach ein grosses Ereignis mit der ganzen Geschichte von dieser Oper, wo wir vielleicht dann auch noch ein bisschen darauf zurückkommen. Wir freuen uns, oder ich freue mich, dass es endlich so weit ist. Und wir sind ein sehr gutes, interessantes Team, das einfach das Beste gegeben hat in dieser Probezeit. Und von dort her, vor allem nach der gestrigen GP, kann man sich total freuen.
Da haben wir eben vorhin gesagt, die GP die sei phänomenal gewesen. Jetzt gibt es so, ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, wenn die GP schlecht ist, dann ist die Premiere super. Jetzt, was macht auch Angst, vor allem in der eigenen Stadt?
Der Alfons hat es vorher gesagt, wir sind nicht abergläubisch und ich gehe davon aus, dass die Premiere morgen noch besser, noch farbiger, noch stärker wird über die Bühne gehen.
Sind wir gespannt, freuen wir uns. Ich möchte ganz kurz, für die, die es noch nicht kennen, den Inhalt erzählen von «Der Tod und das Mädchen». Ich versuche es, die Geschichte in ein paar Worte zu erzählen. Da ist Paulina, die während der Diktatur in Chile mit verbundenen Augen gefoltert wird. Und während der Folterakt wird immer wieder vom Schubert «Der Tod und das Mädchen» gespielt. Darum auch der Name vom Stück. Man hört die Melodie dann auch immer wieder aus der Oper raus, zwischendurch. Also da ist ein klarer Bezug zum Schubert. Sie glaubt nach mehreren Jahren den Peiniger, den sie eben dort mal geschändet hat, zu wiedererkennen. Ihren Mann wird nämlich nach einer Autobahn von einem Arzt heimgefahren. Der Arzt geht nachher im Haushalt von der Paulina und dem Gerardo ein und aus. Und in dieser Geschichte geht es dann schlussendlich darum, die Paulina, die die Geschichte oder ihre Geschichte versucht aufzuarbeiten. Sie möchte ein Geständnis. Man stellt sich die Frage, darf man vergelten? Will sie das überhaupt? Was ist Gerechtigkeit? Das ist so ein im Kurzen, was die Geschichte möchte. Ihr habt jetzt die Idee für die Oper schon lange gehabt. Wir haben es vorhin gehört, lange Zeit. Im 2000 hat es schon angefangen. Also es ist mehr als 10 Jahre her, wo ihr den Stoff vom Autor Ariel Dorfmann haben wollen umsetzen. Was fasziniert denn euch an dem Stoff?
Also ich habe umgezappt und am Fernsehen und bin dann hängen geblieben, wegen der Sigourney Weaver. Und habe gedacht, das muss spannend werden. Sigourney Weaver ist immer auch ein Indiz für extrem. Darum bin ich dann dort hängen geblieben und bin eigentlich nach 10 Minuten so fasziniert gewesen, was da sich abspielt auf dieser Bildfläche und habe schon die Idee gehabt, das könnte sich eignen für eine Oper. Und habe dann ein paar Tage später Freund Daniel auf dem Strassencafé getroffen und haben ihn sozusagen überfallen. Ich habe gesagt, wir müssen die Oper machen, ich brauche einen Librettist, machst mit, lädst mal schnell an und so, wenn du entschieden hast. Das war eigentlich der Startschuss gewesen. Also völlig aus einer spontanen Emotion heraus, aber auch aus einer Vision, was in dem Stoff hineinsteckt für die Form Oper.
Und als er dir angerufen hat oder als er dich angesprochen hat, ist klar, dass du mitmachst?
Es ist so, ich persönlich habe mich schon seit etwa 20 Jahren ein literarischer Schwerpunkt liegt bei der lateinamerikanischen und karibischen Literatur. Und in diesem Zusammenhang habe ich Stücke eigentlich kennt. Die haben das einige Jahre vorher schon mal gelesen, leider nie als Theaterstück auf der Bühne gesehen. weil es ist schon als Theaterstück anfangs 90er Jahre ein richtiges Erfolgsstück gsi, eines der meistgespielten Theaterstücke an der deutschen Bühne. Ich bin dann heim und habe in der gleichen Nacht das Stück wieder gelesen und wir haben uns, glaube ich, gerade am nächsten Tag wieder am gleichen Ort getroffen im Café der Stadt. Und wenn ich mich richtig erinnere, habe ich dann einfach am Anfang gesagt, das müssen wir machen. Und das ist eigentlich der Start gewesen.
Also bei euch ist es recht schnell gegangen, aber es ist nicht überall so schnell gegangen. Könnt ihr den Weg vielleicht kurz zusammenfassen, weil ich habe gelesen, es gibt einen Vertrag mit 25 Paragraphen drin, dass ihr das überhaupt machen können. Wie ist da der Weg gewesen?
Also gut, ja, Nerven aufreiben. Die Story zieht sich jetzt über 11 Jahre und ich bin froh, dass mit dieser Premiere von mal wird die 11 Jahre auch abgeschlossen. Also das Thema kann wie wirklich erst jetzt abgeschlossen werden. Also es ist schwierig, die 11 Jahre kurz zusammenzufassen, aber wir haben dann Kontakt aufgenommen mit dem Ariel Dorfmann, also dass wir eine Opernfassung machen wollen, ob da ginge überhaupt, wie die rechtlichen Schritte sind und so. Und dann hat das den steinigen Weg angegangen. Also kurz, es ist sehr kompliziert, es läuft alles über Agenturen. Und wir haben einfach 3 Jahre gekämpft, bis wir die Optionsrecht und Aufführungsrecht hatten. Und der Witz war, eine Bedingung war, dass wir es überhaupt dort machen, dass wir ein Haus haben, wo das spielt. Also ohne Versicherung für ihn, dass das aufgeführt wird, hätten wir gerne dort anfangen. Also unsere erste Aufgabe war, eigentlich ein Haus zu suchen, wo das spielt, ohne dass wir überhaupt etwas haben. Weil wir ja nicht dort anfangen. Und das war alles sehr schwierig gewesen. Auf jeden Fall haben wir das Haus, wo eine Aufführung zugesagt hat, bevor wir einen Vertrag hatten. Also wir waren in einer absurden Situation, ein Haus zu haben, aber haben noch gar keinen Vertrag, dass wir es überhaupt machen. Und also irgendwann, eben an der Weihnacht 03, gell, haben wir diesen Vertrag unterschrieben, also von 2000 bis zu, also 3,5 Jahre. Ist das gegangen. Und das war ein 25-paragraphiger Vertrag. Und es hat auch Optionen für die Dinge, zum Beispiel, dass man die Figur, also die Namen nicht verändern und dass man also ganz, also ziemlich haarscharf am Original muss bleiben. Da kannst du vielleicht du auch etwas sagen.
Ja, gut, es war ja dann so im Prozess, dass man natürlich. Also der Alfons hat die absurde Situation jetzt beschrieben mit dem Haus und kein Vertrag. Gleichzeitig natürlich trotzdem angefangen haben, einmal so eine ganz grobe Fassung miteinander zu entwickeln. Also wir haben uns über die Stimmlagen von diesen handelnden Personen unterhalten, über mögliche Zuordnungen von Instrumenten oder Instrumentengruppen, solche Sachen. Und vor allem haben wir gemeinsam mal die ersten grossen Strich, aber da kommen wir dann noch drauf im Zusammenhang, wenn es ums Libretto schreiben geht vielleicht, die ersten grossen Strich in dem Theatertext gemacht und um doch langsam ein bisschen etwas in die Hand zu bekommen, wo man dann kann sagen, geht das oder geht das nicht. Und wie der Alfons gesagt hat, wir haben ja dann am Ende eigentlich das Glück gehabt, dass in der Person von Urs Weber, ein Anwalt und grosser Musikliebhaber, jemanden gefunden haben, der quasi die rechtlichen Hintergrund innerhalb dann eigentlich, glaub, von einem Monat geregelt hat. Weil das war 3 Jahre wirklich ein Hin und Her gewesen. Auf und ab. Und am Schluss haben wir gesagt, so, jetzt müssen wir es wissen. Ja oder nein, und sonst beerdigen wir das. Und der Urs Weber hat es dann eigentlich durchgeboxt und das Resultat war dann eben der Vertrag gewesen, 25 Klauseln nach englischem Recht.
Also ist der Ariel Dorfmann, der Autor, ist der ein schwieriger Mensch vom Charakter?
Das ist eine gute Frage. Ich denke, von mir aus gesehen, wenn ich das so darf sagen, hat er ein ganz grosses Problem. Und zwar, wenn man schaut, dann heisst es in jeder Besprechung oder in jedem anderen Buch vielleicht, heisst Ariel Dorfmann, der Autor von Der Tod und das Mädchen. Also er erleidet als Autor in einem gewissen Sinn so ein bisschen das Schicksal, ein Buchautor zu sein, nach meinem Dafürhalten. Und hat wahrscheinlich, hat das auch, spielt eine Rolle, auch ein Stück weit vielleicht Mühe gehabt, oder es hat eine enorme Anstrengung an Überzeugungsarbeit gebraucht, um das zu bekommen. Andererseits möchte ich auch sagen, und also ohne jetzt da grössenwahnsinnig wirken zu wollen, dass also das Verfilmungsrecht hat ja den Polanski bekommen für den Film, und das erstmalige Recht zur Veroperung von dem Stoff, wir zwei, also das ist doch immerhin ein Erfolg.
Die Weltaufführung von Der Tod und das Mädchen, der war letzten Winter zu Dresden gewesen, aber eigentlich war er vorhin in Leipzig geplant gewesen. Warum ist es dort gescheitert?
Also das war eben die Option gewesen, die geherrscht hat, bevor wir den Vertrag hatten. Da ist zustande gekommen durch Musiker im MDR Symphonieorchester, wo ein Ensemble, ein Kammermusikensemble, die haben ein Stück von mir gespielt, hier in der Schweiz. Und dann sind wir halt zu uns reden gekommen und sind gefragt, ja, was machst du denn sonst und so. Und dann habe ich gesagt, meine Leidenschaft ist die Oper. Und dann hat er gesagt, ja, das müssen wir unserem neuen Chef sagen. Das war damals der Fabio Luisi gewesen, weil er hat immer neue Sachen gesucht. Sind dann tatsächlich einen Termin eingefädelt und 2-3 Monate später bin ich in dem Leipzig gewesen, vom Maestro Luisi. Und hat auch das Projekt vorgestellt. Und er hat dann gesagt, ja, er deckt das prüfen und er gibt mir Bescheid innerhalb von 3 Monaten. Das war auch tatsächlich so gewesen. Der Bescheid war positiv gewesen. Wir natürlich endlich jetzt das Haus gehabt, oder? Es war so gewesen, dass so eine konzertante Aufführung gegangen, sich gehandelt hat, also nicht szenisch. Und dann, ja, dann habe ich dann eben angefangen zu arbeiten und so. Und das war 21. März 2006 war der Termin gewesen. Und ja, jetzt bleibt mir da fast die Sprache weg. Also ich war beim Coiffeur eine Woche vor der Hitze sein. Durch Helene Zendi, das ist irgendeine Dramaturgin vom MDR am Apparat, und sagt mir beim Coiffeur, wir müssen die Uraufführung absagen. Und dann habe ich gedacht, die macht vollen Witz, oder? Und es war ja noch nicht der 1. April gewesen, aber fast. Und dann hat sie da irgendwie etwas reingeschwafelt. Und dann habe ich dann irgendwie gemerkt, ja, es ist, glaube ich, wirklich ernst, oder? Bin nachher dann irgendwie mit frischem Haarschnitt da raus und wirklich völlig desorientiert und so. Habe ich dann erkundigt und es ist dann tatsächlich also real Absage, eine Woche vor der Aufführung, die ganze Stadt Leipzig. Ich war ja vorher noch dort gewesen. Ein paar Wochen vorher, also so eine Installation aufgebaut im Gewandhaus über das Thema von dieser Oper. Und die ganze Stadt, gell, voll Plakat gehangen vom Augusto Pinochet, also, und Der Tod und das Mädchen überall. Und dann ist das. Und es ist bis heute undurchsichtig eigentlich. Und sie haben die Schuld irgendeinem Sänger in die Schuhe geschoben, der hat ihn prozessiert gegen den MDR. Und ich denke, da denken auch Sänger, die dort involviert waren, dass der Fabio Luisi einfach keine Zeit hatte, da anspruchsvolles Stück einzustudieren. Er reist in der Welt um und es ist einfach eine Partitur, die man nicht im Flugzeug lernen kann. Und da wird das Problem gewesen sein. Und mittlerweile muss ich sagen, ist alles gut rausgekommen. Also, wir haben viel lieber eine szenische Aufführung von dem Stück, weil es szenisch sehr stark ist, was da abläuft. Ja, und also überwunden, abschliessend.
Also eben, aber ganz wirklich offiziell einen Grund gibt es sozusagen nicht?
Nein, man hat es vertuscht. Und also der offizielle Erklärung in der Zeitung war, dass der Tenor die letzte Szene nicht bekommen hätte, den Klavierauszug. Und er könne jetzt auch nicht mehr lernen. Und darum können wir es nicht aufführen.
Gut. Wobei, ich habe noch ein bisschen mehr Stein im Weg bekommen, weil in Dresden haben viele Proben nicht können stattfinden wegen Schnee. Könnt ihr schildern, ein bisschen wehen. Ein Schicksalsschlag am anderen. Könnt ihr ein bisschen schildern, wie die Proben gelaufen sind?
Also, meine Erinnerung ist einfach so, dass ich am selben Tag aufgestanden bin, da in dieser Pension, und ich bin jetzt angefangen zu schneien. Und dann ist es immer kälter geworden. Schlussendlich ist wirklich der Tag dann gekommen, wo alles derart vereist war. Und wir waren in dem Festspielhaus in Hellerau und haben auf das Orchester und den Chor gewartet, der von Leipzig sollte kommen. Und die sind dann irgendwo auf der Autobahn, also das ganze Orchester und der ganze Chor auf der Autobahn zwischen Leipzig und Dresden im Festgeiset gewesen, oder? Und die Probe ist dann ausgefallen und dann zwei Tage später, glaube ich, der Obergau. Also natürlich kein Konzept eigentlich letztlich. Und der Obergau, also das ist dann die Generalprobe, das gleiche Spiel, keine Generalprobe, auch ausgefallen. Und ich habe den Alfons also noch nie so erlebt.
Verständlich.
Also er ist dann eine Zeit lang aus dem Saal verschwunden und irgendwann ist er dann wieder gekommen, aber das, also und auf der anderen Seite haben wir dort den, darf man schon sagen, also den Florian Ludwig, der dort dirigiert hat, und auch den Herr Lüdicke, den Korrepetitor, also ich glaube, diesen zwei Personen dort haben wir Wesentliches zu verdanken. Die haben dann am ersten Tag, also wo der Ausfall war, haben die einfach miteinander das Klavier auf die Seite von der Bühne aufgekieft und haben dann einfach mit den Sängern Probe gemacht. Und ja.
Die Premiere hat können stattfinden und ist, glaube ich, auch ein grosser Erfolg gewesen, hat meine Mitarbeiterin erzählt, die es sieht, die heute Abend auch da ist. Und ich weiss, Alfons, von dieser Mitarbeiterin, auch, die dich gut kennt, du hast schon mal gesagt, du seist blockiert für neue Opern, bevor nicht die aufgeführt wird. Das ist jetzt 10 Jahre gegangen. Hast du in dem Fall jetzt den Kopf endlich wieder frei für Projekte?
Ja, der Kopf und Brust und Ziel. Nein, es ist tatsächlich so, dass der ursprüngliche Schock dort von 06, der ist sehr tief gesessen. Also das ist, ja, also ich glaube, also meine Frau weiss es am besten. Also ich habe ein Jahr gebraucht, bis ich irgendwie wieder ein bisschen normal können fungieren konnte. Und weil das hat uns so viel bedeutet und wir haben so viel reingelegt in das Projekt. Und dann, wo sich eine neue Möglichkeit wieder abzeichnet hat, ist da die Hoffnung gekommen und auch Ideen, also es sind viele Ideen für neue szenische Projekte. Und ich habe dann auch mit Sängern, aber vor allem mit Dirigenten geredet und es ist immer aufs Gleiche rausgekommen. Du kannst nicht etwas Neues anfangen, bevor das draußen ist. Und das ist auch absolut richtig. Also, und da hat jetzt einfach Zeit gebraucht.
Und jetzt geistert im Kopf etwas weiter summen oder noch nicht?
Ja, also es ist schon ziemlich fortgeschritten sogar.
Was mich grundsätzlich wundernimmt, ich meine, ich weiss nicht, wie ein Komponist schafft. Ganz einfach, wie kommt eigentlich die Melodie aufs Papier? Ich meine, Kaffee machen zum Beispiel ist ein konkreter Akt. Wie schafft ein Komponist ganz Basis gefragt, was ist dein A, B, C? Wie schafft man?
Also, bei dem Stück ist es so gewesen, oder ich arbeite eigentlich immer so, dass ich mich verbal am Thema annähere. Also ich schreibe einen ganzen Haufen auf, verbal, also auch musikalische Abläufe, dramaturgische Abläufe. Dann fange ich an, ein bisschen zu zeichnen, weil ich das sehr gerne mache auch, und das visualisieren. Und das Notenblatt kommt sehr, sehr spät. Es kommt, also in meiner Entwicklung als Komponist, es kommt immer später. Wirklich im letzten Moment. Also verbal, zeichnen, dann kommt das Millimeterpapier, wo die ganze Struktur in genauen zeitlichen Verhältnissen aufgezeichnet wird. Und Töne, so komisch, dass das für sie klingen mag, Töne sind gar nicht so wichtig. Sie kommen auch spät. Also sie kommen wirklich sehr, sehr spät. Und dafür geht es dann eigentlich von dort an recht schnell, sage ich mal. Ja.
Merci für den Einblick, weil ich habe mich schon ein paar Mal gefragt, wie entsteht überhaupt so etwas? Wie sitzt man da hin und ja, wie geht man vor?
Möglichst gerade.
Wo schaffst du lieber? Gibt es einen Ort, wo dich irgendwie gut arbeiten lässt? Oder?
Also ich habe es gerne stillen, wenn ich so arbeite. Und vor allem bei grossen Sachen, wie da siehst, sollte man möglichst nichts anderes haben. Und also am liebsten arbeite ich in dem Haus im Liechtenstein von Freunden, die wir haben. Und das ist irgendwie im Berg oben, ob Vaduz hoch oben, mit Sicht ins Rheintal haben. Und da gibt es irgendwelche Füchse und Rehe und Hasen. Und sonst eigentlich nichts. Und ein Komponist.
Wunderschönes Bild. Jetzt auch noch eine Frage an dich, Daniel, wenn wir gerade schon beim ABC sind. Was ist eigentlich zuerst, Musik oder ein Libretto?
Ja, also in dem Fall ist es natürlich zuerst das Libretto. Das heisst, da in dem Fall werden dann, muss ich auch, das ist ja dann das Problem, der Ralf, und es kann ja nicht anfangen, bevor er nicht den Text hat. Und wenn, sagen wir jetzt mal, die erste Szene steht, und wenn ich mich richtig erinnere, bin ich chronologisch vorgegangen, dann wird einmal die erste Szene dann geliefert und dann kann er eigentlich erst anfangen. Mhm. Ausser den anderen Konzepten. Also in dem Fall ist es ganz
klar. Aber es kann auch umgekehrt sein? Bei anderen Sachen?
Theoretisch schon, ja.
Gibt es nicht eine Regel?
Nein, da gibt es keine Regel. Also ich meine, ich kann ja wobei, ich meine, der Komponist braucht schon den Text, oder?
Die Handlung.
Also in der Regel ist schon so, jetzt in dem Fall, wenn wir reden jetzt vom Verhältnis zwischen Komponist und Librettist, es gibt ja auch Komponisten natürlich, die ihre Libretti selber machen und manchmal gar nicht übel.
Wie ist das eigentlich beim Tod und das Mädchen, wenn eben der Autor noch lebt? Wie sehr ist man da am Kämpfen, dass der Text, den man für die Oper schreibt, dass jetzt in deinem Fall am Schluss gleich noch so ist, wie du möchtest?
Ja gut, die Sache ist eigentlich so, wir haben es vorher in dem Vertrag steht es schon vorgeschrieben, man darf den Charakter der handelnden Personen nicht wesentlich verändern und so weiter. Und da muss ich ja sagen, das ist eine Klausel, die ich auch verstehe, natürlich. Also, weil da schützt sich der Autor, also Ariel Dorfmann natürlich, dass man meinetwegen jetzt da eine Clownerei draus machen würde. Aber zum Beispiel, der Punkt ist jetzt für mich oder auch für uns, glaube ich, gar nie gross in Frage gestanden. Also, und von dort her gesehen, muss ich auch sagen, also ich habe das andernorts gesagt, im Grunde genommen, im Wesentlichen oder in der Grundstruktur ist, Minimum vom Textlichen her, ist es eigentlich relativ traditionell. Also es ist kein experimenteller Text. Er ist von vorne nach hinten erzählt, von Szene 1 nach Szene 6. Und es gibt dann natürlich gewisse Elemente, aber da können wir vielleicht andere, die anders sind. Und ich habe natürlich schon in den Text selber eingegriffen und auch erweitert zum Teil und eigene Textteile drin geschrieben.
Das, was jetzt steht, das stimmt für dich?
Das ist auch eine gute Frage, da sind wir auch immer noch ein bisschen am Experimentieren. Wir haben natürlich das Glück, dass wir, das ist ja eigentlich schon eine außerordentliche Situation, dass wir die Oper innerhalb von so kurzer Zeit zum zweiten Mal realisiert sehen können. Und meinetwegen, ich versuche es mit einem Beispiel zu sagen, also es gibt zum Beispiel eine kleine Innenszene, die sie in Dresden nicht gebracht haben. Das ist die Szene mit dem Besen, respektive mit dem Besenstiel. Also wo Paulina eigentlich ihren Mann, sie will ja, dass er mit dem Doktor das macht, was man mit ihr gemacht hat und empfiehlt ihm dann dafür einen besseren Stil zu benutzen. Das haben sie in Dresden rausgenommen, in St. Gallen ist es wieder drin. Und von dort her, und es sind auch für diesen Galler Aufführung haben Kürzungen gemacht. Die meisten finde ich sehr gut, weil es gibt natürlich, man lernt wirklich nie aus. Und ich habe mich dann an eine Notiz erinnert, die ich mal gemacht habe, als ich fertig war mit dem Libretto, dass ich jetzt eigentlich wieder müsste beim 1 anfangen, weil die Erfahrung durch die 6 Szenen, die habe ich natürlich in der ersten nicht gehabt. Es ist abgesehen davon ja auch mein erstes Libretto. Also ich habe noch nie ein Libretto vorgeschrieben.
Das erste Mal?
Ja.
Überhaupt. Alfons, ich möchte noch ein bisschen über die Ansprüche schwätzen, die du hast, vielleicht an Musik. Deine Musik verlangt extrem viel von den Künstlern. Das habe ich von verschiedenen Seiten gehört. Die haben auch selber ein bisschen gelesen. Kannst du Musik, die einfach nur zum Lesen ist, also jetzt, ich sage jetzt ganz provokativ, so seichtes Zeug wie Verdi, Mozart, Klassiker, kannst du da überhaupt hören oder schlafen dir da Toren ein, verlangweile?
Nein, das schon nicht, aber also ich fühle mich sehr als Zeitgenoss, muss ich sagen. Also ich kann einfach nicht zurückgehen in dem, was ich mache, das ist mal das eine. Aber es ist überhaupt nicht so, dass ich also da ablehne, weil also ich finde es sehr wichtig, dass man weiß und einbezieht, wo man herkommt. Und da gibt es einfach ein paar ganz wichtige Stationen. Also ich lasse sehr gerne eine Verdi-Oper oder was immer, eine traditionelle Oper, wenn gewisse Sänger singen. Leider ist einer von meinen Liebsten gestorben, das ist der Tito Gobbi, was man vielleicht kennt, von einem italienischen Bariton, von einem unglaublichen Format, als Sänger und als Darsteller. Und es ist kürzlich, ich glaube letztes Jahr, fünfkassettige CD rausgekommen, über seine ganze Entwicklung, vom jungen Bariton bis dann zu dem unglaublich grossen, schweren Bariton im reifen Alter, wo ich ihn auch als junger Bursch in Zürich im Opernhaus noch zweimal in seiner absoluten Glanzrolle, das ist der Scarpia in Tosca, eine der bösesten, miesesten Opernfiguren, die es überhaupt gibt, gesungen und dargestellt hat. Und ich muss gleich sagen, ich vergesse das nie, der Scarpia kommt im dritten Akt gerne nicht mehr vor, weil ihn Tosca nämlich umgebracht hat. Und dann singen da die zweite, dritte Akt. Und ich vergesse das nie beim Vorstellen, wo der Tenor und Tosca vor den Vorhang gekommen sind. Also schon grosser Applaus. Und nachher hat das ganze Opernhaus angefangen, Gobi, Gobi, Gobi rufen im Sprechchor, obwohl er nicht vorgekommen ist. Und er ist natürlich nicht mehr gekommen. Er ist ja gestorben, oder? Und, aber einfach so, da ist einfach eine unglaubliche Sängerfigur gewesen. Und ich denke, es hängt sehr viel auch mit der Persönlichkeit zusammen von so Sachen. Aber sonst ist es schon so, dass ich viel mich interessiert einfach, was läuft heute, was machen die Kollegen oder Kolleginnen, wo bewegt sich das Musiktheater an und was kann ich machen, wo will ich durch und so.
Ja. Du schreibst aber auch Auftragsarbeiten, unter anderem zum Beispiel für die Musikschule Arbon. Wenn du jetzt aber da für Amateur schreibst, dann kannst du ja denen nicht das Gleiche abverlangen wie einem professionellen Orchester.
Ja, das ist so ein Versuch, muss ich sagen. Jubiläum, 25 Jahre Musikschule. Und es geht darum, dass ich eine Serie Stücke geschrieben habe für Ensemble, also verschiedene Besetzungen, die einen gewissen Anspruch haben, wo Jugendliche, also relativ wirklich begabte Leute, die schon recht weit sind, können spielen. Wir sind da mitten in der Probephase und es wird sehr streng werden, bis zur Aufführung.
Aber das sind eben Auftragsarbeiten, die ich auch ein bisschen raus möchte. Das klingt auch ein bisschen nach hartem Franken verdienen. Könnt ihr von eurer Leidenschaft leben oder braucht es die Aufträge? Ich weiss nicht, ich frage beide.
Ja gut, jetzt im Zusammenhang, das finde ich schon eine interessante Frage, die beantworte ich auch gern.
Danke.
In diesem Zusammenhang ist es natürlich so, dass ich meine, der Tod und das Mädchen ist ja eigentlich kein Auftragswerk gewesen, es sei denn ein Auftrag, ein inneren Auftrag, den wir uns selber gegeben haben, und da ist wahrscheinlich auch das, was dann dem den Biss gegeben hat. Ich für meinen Teil muss einfach sagen, also ich habe natürlich eine Familie, einen Brotjob haben, ich habe als Buchhändler gearbeitet, und mein Teil zu dieser Oper, das ist natürlich alles in Nacht- und Wochenendarbeit entstanden. Also ich habe während der ganzen Zeit, glaube ich, nicht einmal zwei oder drei Wochen hintereinander dran sein können. Und das ist schon natürlich eigentlich ziemlich eine zehrende Situation dann manchmal, oder auch. Und das hat natürlich dann auch mit dem Stoff zu tun. Also ich meine, man erlebt dann natürlich da schon die Wochenende dann wieder, wo man sagt, oh nein, nicht schon wieder das. Und weil, ich meine, so eine Arbeit ist ja dann auch begleitet natürlich von Lektüren, von nicht nur erfreulicher Literatur, oder? Also sowohl ich wie der Alfons haben sich natürlich an Seite dieser Arbeit mit der Bücher auseinandergesetzt, wo ziemlich schrecklich sind, und ich habe 3000 Seiten informe Rettung studiert. Das ist so ein Wahrheitsfindungskatalog, kann man im Internet anschauen. Das ist wirklich also ein Schreckenskatalog. Weil ich habe ja dann auch gewisse Elemente, die in dieser Oper, also zum Beispiel in der dritten Szene, werden dann die Folterformen, also einige davon, werden ja gesungen dann von der Paulina, also, und in deren Inszenierung sind die dann auch so choreografisch eigentlich, kann man glaube sagen, dargestellt. Und wie gesagt, also, das ist eine zehrende Sache, oder halt auch wie damals, wenn mitten in der Arbeit an einer zweiten Szene sind, da mag ich mich erinnern, die Bilder gekommen sind dort aus Abu Ghraib, wo, also da hat mich dann zum Beispiel einfach praktisch 3 Wochen lahmgelegt, oder? Ich denke, was mache ich da, oder? Das, was ich mache, also die Realität hat das alles überholt, der Schwachstrom. Und auf der anderen Seite freut es mich natürlich, ich sehe das heute sehr radikal. Mich freut es, dass es eine Oper ist. Und mich freut es, dass das Stück in ein Opernhaus kommt.
Aber zu der Frage noch von vorne, vielleicht auch an dich. Braucht es die Auftragarbeiten für dich? Weißt du, jetzt ganz pragmatisch, finanziell, oder kannst du vom Komponieren leben?
Nein, also ich kann fast niemanden.
Eben.
Also es gibt so ein paar, also die Spitze der Spitze des Eisbergs, kann man sagen. Aber also, ich muss vielleicht schnell rausholen, es ist so, also, wo dann das Grüne ist von Leipzig, dass da aufgeführt wird, ist es für mich bedeutend dringender gewesen als für den Daniel. Also, der ist bei Helvetia sogar auf mich zugekommen und sie haben den Kompositionsauftrag gesprochen. Und ich weiss, dass der Daniel sich, wir haben auch darüber geredet, dreimal für Werkbeiträge beworben hat, für das Libretto zu schreiben, und das ist jedes Mal abgelehnt worden. Das finde ich sehr unverständlich. Es zeigt auch, dass, sagen wir, die literarische Arbeit an einem Libretto irgendwie nicht geschätzt wird, oder ich würde jetzt mal sagen, die Kommissionen, wo die Sachen anschauen, haben, glaube ich, wenig Ahnung, was das überhaupt heisst, ein Libretto schreiben. Also da zu dieser Sache. Also insofern glaube ich jetzt der Komponist ein bisschen leichter. Also es ist so, dass es eigentlich erst nach dem inneren Auftrag dann noch so zu einem Teilauftrag geworden ist, also wo es auch etwas Geld gibt. Und sonst ist es eigentlich so, dass bei mir viel so läuft, dass ich etwas anfange und es nachher im Gespräch mit den Leuten und eben auch mit den innere Begeisterung, die offensichtlich rüberkommt, sich da wie ein Auftrag verwandelt. Und so in jüngerer Zeit erst kommt es vor, dass Leute auch jetzt auf mich zugekommen sind. Das sind meistens Ensemble bestehende. wo sagen, wir hätten unbedingt gerne ein Stück von dir. Und ja, das ist dann so ein bisschen die Luxusversion, würde ich sagen.
Ich möchte zum euch auch noch als Person ein bisschen kennenlernen. Ich möchte bei dir auch wieder zurück an Anfang. Du bist im 52 in St. Gallen geboren. Ich weiss, dein Vater war Holzbildhauer. Von ihm sind zum Beispiel Türen bei der St. Lorenzenkirche. Aber auch deine Mutter, sie hat in einer Fabrik gearbeitet, in einem Büro. Sie waren also beide voll am Arbeiten. Inwiefern ist einfach deine ganze Vergangenheit, wie du aufgewachsen bist, wichtig bei deinem Arbeiten, ist deine Geschichte das Thema, deine eigene Geschichte das Thema bei deiner Musik?
Ja, also es spielt sicher immer mit rein. Also ich bin eigentlich ein Einzelkind. Also ich habe eine Halbschwester, die 13 Jahre älter ist und die habe ich dann eigentlich gar nie gesehen. Also bis ich dann mal recht gesehen habe, oder? Ist sie schon weg gewesen, oder? Und sie ist schnell ins Ausland, also ab 20 ist sie eigentlich nie mehr in der Schweiz gewesen. Und sie ist jetzt da. Also ich meine nicht hier rein, aber sie ist heute angekommen von Frankreich, sie kommt morgen nach Premiere. Also ein großes Wiedersehen. Und ich war viel allein gewesen auch und habe eigentlich schon als kleines Kind dann immer nur gezeichnet und gezeichnet und gezeichnet. Ich habe irgendwie durch eine kreative Beschäftigung so durchgebracht und über Wasser gehalten, emotional, könnte man mal so sagen. Und ich denke, ganz ein entscheidendes Erlebnis war, in der 6. Klasse, da kam gerade Beatles gekommen. Und mein Vater ist mit mir ins Altstadttheater gegangen und André Chénier schauen, eine Oper. Und ich vergesse nie, es gab eine riesige Debatte zu Hause. Also die Mutter hat gesagt, ja, das kannst du doch nicht, der Bub, der Kleine, der ist ja so also gefährlich. Es ist eine Oper über Französische Revolution, Guillotine, fällt am Schluss. Und mein Vater hat sich aber dann durchgesetzt. Und für mich war das einfach das Initialerlebnis. Ich wusste, also ich war einfach infiziert, total. Ich habe ihn immer gemüht, ich wollte dann nochmal schauen und nochmal wie andere irgendeinen Film schauen. Und manchmal bin ich sogar heimlich gegangen, bis mich dann der Vater mal im Waghaus einen gesehen, wo er gelauert hat. Und, aber es ist dann nicht so schlimm rausgekommen und so weiter. Und ich habe einfach dann angefangen Opern aufzunehmen, also mit Tonband, und habe zwischen 13 bis Anfang 20 eine Sammlung von 100, gut 120 Gesamtaufnahmen durch das ganze Repertoire und habe irgendwie alle, ich kann sie heute noch den grössten Teil singen und so. Und ja, also, und ich weiss auch, irgendwie mit so 18 ist irgendwie die Vision gekommen, dass ich mal eine Oper schreiben möchte. Obwohl ich hier in einer Lehre war, wie als Instrumentenoptiker, das passt ja nicht so zusammen, oder? Oper schreiben und Instrumentenoptiker. Ich habe dann irgendwie den Schwenker gemacht und jeden Tag 5 Stunden Klavier geübt und nach 2,5 Jahren Aufnahmeprüfung am Konzi. Also erst mit 18 angefangen Klavier spielen. Das ist die nackte Wahrheit. Und ja, so ist dann der Weg gegangen und habe viel gespielt. Und dann erst eigentlich nach dem Studium, und also Klavier und nach Jahren von Spielen, vor allem mit Sängern begleiten, habe ich dann die Komposition angehängt. Das ist eine Zeit von 2-3 Jahren, wo ich völlig hin und her geschwappt bin. Ich habe wieder gemerkt, ich muss zurück zu, ich muss selber etwas machen. Und früher habe ich eben immer gemalt und dann ist eigentlich da vom Malen dann das Komponieren übergeschwappt. Dann bin ich auf Basel und habe dort Komposition studiert und jetzt ist alles gut.
Aber eben, gut, das Malen ist jetzt immer noch ein Bestandteil, wie du vorhin gesagt hast, beim Komponieren selber. Eben, aber mit das vorher gehört, hast du eigentlich schon als Kind festgestanden, die Leidenschaft für die Musik, für die Oper, ist das in deiner Familie auch geschätzt worden, dass du so einen Weg willst einschlagen?
Ja, also das ist überhaupt kein Problem gewesen. Also das haben sie total lässig gefunden.
Haben sie nicht wollen, dass sie etwas Anständiges lernen?
Mal, das schon, aber Oper hören ist super. Wenn unser Sohn Oper hört, Und noch keine Beatles, dann ist gut.
Oder? Also wenn du jetzt für Beatles spielen würdest, dann hättest du Widerstand gehabt.
Ja, ich denke schon, ja.
Ich weiss aber, dass du gerne zu Berg gehst und früher sehr viel gegangen bist. Du hättest dir auch vorstellen können, Bergführer statt Komponist zu werden. Ganz eine andere Geschichte wäre dann da gewesen. Warum bist du jetzt aber gleich nicht am Klettern, sondern am Komponieren?
Also ich bin ein leidenschaftlicher Kletterer, eigentlich bis heute. Und bin eine Zeit lang also sehr heftig gegangen, also schwierig heisst das. Also halt so zwischen 5. und 7. Grad. Also da kann man sich dann nicht mehr so gut heben im 7. Grad.
Und das ist auch was überhängend ist, oder?
Ja, du kannst dich einfach nie heben. No? Und ich bin lange mit zwei Führern unterwegs gewesen, und beide sind ganz oben in der Ausbildung tätig gewesen. Und mit dem einen dann, also wo ich dann nachher noch 11 Jahre gegangen bin, ist das ein riesen Thema gewesen für mich. Da bin ich gerade etwa 33 gewesen. Und ein Hemmpunkt war, dass man nur bis 30 eigentlich die Ausbildung, also wenn man 30 war, ist es wie zu spät. Und dann hat er gesagt, wenn du wirklich willst, dann können wir die Hürde nehmen, oder? Ich kenne dich, ich weiss, wie du gehst und so weiter. Und dann ist dann auch der Knackpunkt gekommen. Also die Bergführerausbildung besteht aus einem Winter- und Sommerkurs. Winterkurs heisst Skifahren im Tiefschnee, und das hat mich total angeschissen. Ich kann es nicht anders sagen. Und ich habe einfach keinen Bock gehabt, da irgendwie zu lernen. Ich wollte klettern im Sommer und in der, ja,
und nicht Skifahren.
Nicht Skifahren bei 20 minus und so. Und dann hat, und ja, meine Musik ist immer mehr gekommen, und es hat sich dann irgendwie erübrigt, aber ich bin dann ein leidenschaftlicher Hobbykletterer geblieben. Und manchmal auch privat, ich mache so Privatführungen manchmal, also wenn jemand Interesse hat.
Kann man mit dir auf den Berg?
Ja, ich bin sehr einfühlsam. Von ganz schnell bis Zeitlupentempo.
Also. Und du nimmst auch jemanden mit, der nicht den 7 Grad will klettern?
Ja, es muss einfach im Ersten sein, wenigstens.
Okay. Was hat man dort für Ansprüche?
Also da kann man noch normal laufen.
Okay. Mit zwei Beinen und so, ohne Hängen. Dann geht es ja noch für mich. Und mit dem Skifahren kann ich auch absolut nachvollziehen, man muss viel zu viele Sachen anlegen. Bevor ich noch zu dir komme, nimmt mich noch Wunder, deine Musik, hat sich die, wenn wir es jetzt von der Geschichte haben, oder? Von früher bis heute, hat sich die im Laufe der letzten Jahre verändert für dich? Stellst du selber fest, dass sie anders geworden ist?
Ja, also es gibt sicher mehr durchlauft Phasen und irgendwann fängt man mal an und dann hat man sicher gewisse Vorbilder. Und ich denke, es geht recht lang heute, egal in welcher Sparte, bis man zu einer eigenen Sprache kommt, weil man so viel Einflüsse hat. Und ich denke, um zu einer eigenen Sprache zu kommen, ist das Beste, wenn man sich abschottet und möglichst nichts sieht und hört. Dann mache ich auch wirklich so viel, als geht. Und es ist auch so, dass heute, also bei jedem Thema neu, das ich angehe, muss man sich wie alles neu zurechtlegen, weil wir haben ja nicht mehr einen Rahmen wie früher in der Klassik. Da hat man es einfach so gemacht. In der Romantik hat sich der Rahmen angefangen zu springen, aber man hat eigentlich auch noch gewusst, wie man es machen muss. Heute ist das überhaupt nicht mehr. Und man muss sich eigentlich für jedes neue Projekt alles neu überlegen. Also wie man will weiterkommen und sich nicht im Kreis drüllen. Und insofern verändert sich es eigentlich ständig ein bisschen.
Auch jetzt noch.
Ja.
Daniel, was ist eigentlich, du hast vorher vom inneren Auftrag geschwätzt beim Schreiben. Was ist aber eigentlich dein persönlicher Motor beim Schreiben? Warum musst du schreiben?
Das ist nicht ganz einfach zu beantworten. Also, ich möchte es jetzt da nicht so ausführlich erzählen über meinen familiären Hintergrund, sondern einfach im Grunde genommen angefangen habe ich damals eigentlich mit Lyrik. Wie viel in diesem Alter. Also mit Liebesschmerz und all diesen Sachen, die halt einen beschäftigen, in der Nachpubertät. Und später habe ich dann ein Lehrerseminar gemacht. Das ist die einzige Ausbildung, die ich abgeschlossen habe. Und habe damals dann während der Seminarzeit mit vier Kollegen die St. Galler Literaturzeitschrift gegründet, Noisma. Und habe mich dann lange Zeit einfach auch natürlich in dieser Szene bewegt und fast jeder kennt in der Gegend, die da schreibt. Und es war eine spannende Zeit gewesen. Und später habe ich dann den Alfons kennengelernt. Und wir haben uns eigentlich, wenn ich mich richtig erinnere, er hat von mir gehört, ich habe von ihm gehört, aber wir sind uns nie begegnet. Und irgendwann ist es zu dieser Begegnung gekommen. Und dann habe ich mich ein bisschen in Richtung Musik bewegt, respektive wir haben dann zusammen den Kontrapunkt gegründet, das Forum für zeitgenössische Musik. Und bei mir ist das immer so ein bisschen zweispartig gefahren. Ich hatte sogar eine Phase, wo ich mich als Komponist versucht habe. Ich habe angefangen, ein Studium zu machen, Musikwissenschaft und Deutsch in Zürich. Schlussendlich bin ich nur noch auf Zürich gefahren, um am See sitzen und lesen. Ich habe einfach den 64 Ben Strindberg und den ganzen Sartre und alle diese Sachen. Also das meiste, was ich am literarischen Fund aus mir angelesen habe, war eigentlich in dieser Zeit gewesen. Und später habe ich dann Verschiedenes gemacht und bin dann weg von der Musik. Also quasi, und seitdem habe ich mich dann nach etwa acht Jahren Schreibblockade habe ich mich dann auf die Literatur zurückbesonnen und seitdem bin ich wieder drin. Und der Auftrag, ich bin kein Vielschreiber, ich brauche sehr viel Zeit zum Schreiben. Ich schreibe seit 2-3 Jahren auch wieder Lyrik, nachdem ich mich eigentlich in den letzten Jahren eher mit Prosa beschäftigt habe, weil ich gemerkt habe, das gefällt mir, wenn die Figuren, die ich da erfind oder halb erfind, plötzlich ein eigenes Leben bekommen. Oder? Das ist auch ein langer Prozess, bis man als Schreiber dort herkommt. Also zumindest für mich. Und heute ist es vielleicht so, dass, ich weiß nicht ganz genau, ob das ein Stück weit ein Ausweichen ist. Ich habe ein extrem, das ist auch mein neuestes Projekt, wenn ich natürlich sage, ich arbeite jetzt seit einiger Zeit an einem Hörspiel, wo man unter anderem auch seinen eigenen Komponist darf sein. Keiner braucht, das ist aber nicht gegen den Alfons gemünzt. Da arbeite ich vornehmlich mit dokumentarischem Material. Das ist etwas, was mich heute wahnsinnig fasziniert. Weil ich einfach merke, dass, wenn ich finde, Dokumentarisches übersteigt meine, also so viel Fantasie kann ich gar nicht haben. Und von dort her, auch in dem Hörspiel, schaffe ich mit dokumentarischem Material.
Merci vielmals, dass wir ein bisschen etwas über euch dürfen erfahren möchten. Zum Schluss nochmal zurück auf den Tod und das Mädchen. Morgen ist über Premiere. Es ist ein Heimspiel. Und oft, da kommt an mir manchmal so ein bisschen vor, hat man es zu Hause ein bisschen schwieriger als an anderen Orten. Ist das bei euch auch so, dass ihr es vielleicht manchmal in anderen Städten oder anderen Orten einfacher habt wie St. Gallen?
Ich denke, das ist fast wie ein Grundgesetz. Muss man aber auch sagen, dass Oper einfach das Schwierigste ist, was man eigentlich machen kann. Also vor allem auch zum Aufführen, zur Aufführung zu bringen, das Dümmste, was man machen kann. Weil es ist einfach elend schwierig. Und ich denke, es ist so, also jetzt, da, was morgen stattfindet, es ist einfach alles irgendwie wie so ein Puzzle, das zusammenstimmt. Und ich würde damit noch sagen, es kommt einfach dann, wenn die Zeit reif ist. Es war mal vor Jahren schon ein bisschen im Gespräch wegen einer Oper. Das ist also, das ist schon eine Weile her, wahrscheinlich 10 Jahre etwa. Das ist dann gescheitert, obwohl wir jene Besprechungen hatten da unten. Das war auch ein anderes Projekt gewesen. Und da ist es wie irgendwie fast, nicht ganz, aber fast von alleine gelaufen. Und man spürt auch irgendwie, es ist einfach, wenn der Zeitpunkt stimmt, dann läuft es irgendwie. Aber es hat jetzt einfach sehr, sehr lange gebraucht, bis, so etwas da möglich ist. Und also ich mag mich erinnern, die letzte Oper von einem Komponist, der hier lebt, war vor 28 Jahren. Gewesen. Das ist der Max Lang. Ich weiß nicht, mag sich jemand erinnern an ihn. Also er ist, wie man heute sagt, GMD, gewesen, Generalmusik, Chefdirigent vom Orchester. Da. Sehr ein interessanter, aber sehr zurückgezogener Mensch. Pilot zum Beispiel, Mathematiker, Dirigent. Und hat einen riesen Oeuvre hinterlassen. Ich habe letztens wieder mal im Internet nachgeschaut, was da alles rum ist. Und das klingt total spannend. Und sie haben leider, als er auch schon dann krank war, vielleicht auch darum, die Oper dann noch uraufgeführt, szenisch da. Und das war vor 28 Jahren.
Der Alchemist, oder?
Genau.
Ist denn so, man hört immer wieder, St. Gallen ist halt ein bisschen harzig für Kulturschaffende. Teilst du die Meinung? Ist das ein bisschen ein Harzpflaster da?
Ich denke, es ist jeder Stadt hart. Also, weil ich würde sogar sagen, es hat sich sehr viel geändert und bessert gegenüber vor 15 Jahren, 20 Jahren. Es ist ein anderes Bewusstsein da für Kulturschaffen. Aber wenn ich mir die Zeit in Dresden denke, ich war den ganzen Monat dort, bei allen Proben, habe mit Einheimischen geredet, die haben genau die gleichen Probleme. Es war zum Beispiel auch ein riesiges Problem gewesen, wieso jetzt so eine grosse Oper von einem Schweizer in Dresden und nicht einer von uns. Ich verstehe das irgendwie. Also es ist dort irgendwo genau gleich. Und sie kämpfen wahnsinnig dort, damit sie zu ihren Sachen kommen. Genauso wie da. Also, ich würde sagen, es ist ein Grundproblem, das überall ist.
Von dem her ist es nicht ein St. Galler Problem oder nicht nur ein St. Galler Problem. Bevor ich ganz zum Schluss komme, noch möchte fragen, ich weiss, dass es kürzer in St. Gallen wie in Dresden. Die letzte Szene, Kursszene, ist gestrichen am Schluss. Warum ist das so? Stimmt das so für euch, dass da gestrichen werden
müssen? Also für mich stimmt es da schon und irgendwo stimmt es überhaupt nicht. Weil, gut, von mir aus gesehen, wir, wobei mal von uns auch, mir persönlich liegt natürlich die Szene sehr am Herz, weil sie mit dem Dorfmann-Stück an sich überhaupt nichts mehr zu tun hat. Man muss vielleicht kurz sagen, es ist ein Monument. Es ist auch als solches bezeichnet, das heisst De la Otra Maniana von der anderen Morgenröte und ist eigentlich aufgebaut wie ein Prozess, wo dann der Pablo, die Gladys und so weiter, das sind alles Namen von Verschwundenen oder Folteropfer, also reale Namen, dann vor dem Richter ihre Aussage machen und die ganze Szene ist vierchörig und es braucht im Idealfall glaube 128 Sänger müsste das noch haben. Und das ist natürlich monumental.
So viel hat St. Gallen nicht.
Ja, und vor allem auch natürlich nicht ein Chor, wie wir natürlich da beim MDR zur Verfügung hatten, das ist ganz klar. Also das ist sicher einmal ein Grund. Der zweite ist auch, dass wir über diese Szene auch noch müssen drüber. Sie ist sicher zu lang zum Gehen nach der Oper, das denke ich so. Und das ist das eine. Und das zweite ist einfach, dass wir wahrscheinlich auch noch nicht ganz genau wissen jetzt. Also wir machen ja die Erfahrung, in Dresden haben sie es ja gemacht. Wenn man eigentlich, ob man das müsste an einem anderen Tag dann gehen oder ob das eventuell doch nur ein Hörstück ist. Aber man hört ja eigentlich, wenn man jetzt die sechszähnige Fassung hat, weil das muss man vielleicht noch sagen, das ist eine Einfügung im Libretto, sind die Fenster, wir haben die Fenster gemacht, und die werden in dieser Oper, weil es ja eigentlich ja nur ein Drei-Personen-Stück, hört man den Chor auch. Und wenn man genau lässt, dann entwickelt sich eigentlich die Chorfenster, die wir auch jetzt in dieser sechszähnigen Fassung natürlich zu hören, entwickelt sich eigentlich auf das Monument hin. Und, aber wir, also da müssen wir drüber. Es sind noch sehr viel Ungelöstes. Also von dort her habe ich keine... Und das andere ist wirklich, wir haben die Möglichkeit, jetzt Erfahrung zu machen, zum zweiten Mal. Es hat hier Striche, es ist kürzer, es hat ein paar Striche, die wir vielleicht jetzt anschauen, die wir persönlich dann finden. Ich weiss es auch von den Interpreten zum Beispiel, die dann gesagt haben, also, sie fänden diesen Strich nicht gut, sie hätten den gerne im Stück, weil sie brauchen den Text und auch die musikalische Stelle. Aber das werden wir im Detail anschauen. Aber im Grossen und Ganzen, so wie es jetzt kommt, ist okay, also ist pepp und deftig.
Wenn ich jetzt aber noch, ja, eigentlich jetzt nochmal eine Frage vor der letzten, die vorkommt, ist gerade jetzt entstanden. Du hast gesagt, die letzte Kursszene, die hat nicht mehr so viel zu tun mit dem vom Autor. Ist das für ihn,
nein, ist das gegangen? Es ist so, dass, das ist vielleicht ganz kurz, wenn ich darf sagen, das Dorfmannstück hat 3 Akte, 4 Szenen, 2 Szenen, 2 Szenen. Und ich habe eigentlich 1, 2, 3 läuft wie in der Oper, 1, 2, 3 und dann die letzte vom ersten Akt und die erste vom zweiten Dorfmann habe ich zusammengezogen. Das ist bei uns die zeitlich auch grösste Szene 4. Und so wie es jetzt hier gegeben ist als Spielstück auch beim Dorfmann abgeschlossen. Und es gibt dann quasi die letzte Szene beim Dorfmann, ist so eine Postumszene, heisst dann irgendwie Monate später. Da begegnet sich die dann drei in einem Konzertsaal. Und das ist bei uns ein Strich. Und so wie der Filmschluss ist anders gesetzt von Polanski als das Theaterstück. Und ist uns eigentlich ziemlich klar gewesen, wir machen einen neuen Schluss und einen Schluss, der für Opern funktioniert. Oder? Wobei eben, ich muss sagen, ich habe eigentlich schon bei der Entwicklung des Stücks, wenn ich mich richtig erinnere, gefragt, ob das dramaturgisch überhaupt umsetzbar ist und wie man das könnte bewegen. Und wie gesagt, das ist offen. Und
vom Autor aus ist das in Ordnung?
Nein, das Textmaterial sind alles entweder Originaltext von Gefolterten oder Stimmen von lateinamerikanischen Frauen.
Dann wünsche ich euch ganz viel Freude und viel Sternstunden morgen Abend. Und zum Schluss nochmal zum Inhalt. Es geht um Vergeltung, es geht um Gerechtigkeit in dem Stück. Ganz kurz an beide. Gibt es Gerechtigkeit auf dieser Welt?
Nein. Also ich denke nicht. Oh, es läuft vieles schief und es gibt das letzte Endes nicht, sage ich.
Und Recht und Gerechtigkeit ist das Gleiche?
Nein, aber das Recht, also nach Paragrafen, ist nicht Gerechtigkeit. Oft.
Für dich?
Ganz klar nicht. Also für mich ist auch darum eine der wichtigsten Fragen eigentlich, von heute aus gesehen, wieso bringt sie ihn nicht um? Und wie geht man überhaupt mit dem um? Also ist es gerecht, wenn man den Ceausescu und die Frau mit einfach lyncht, oder? Und damit ist das Thema vom Tisch, das ist die radikale Lösung. Oder wie geht man mit dem um? Oder, ich meine, man sieht ja, was passiert. Also, im besten Fall kommen sie, entweder sind sie dann senil oder krank oder sie kommen im besten Fall vor Gericht und das benutzen sie dann noch als Podium. Oder? Also, ich meine, das ist für mich eine offene Frage und darum finde ich es auch gut, dass in dem Stück alle diese Fragen kommen und diskutiert werden müssen. Oder? Aber eine Lösung. Nein.
Danke vielmals fürs Kommen, den Notenautoren und nicht viel Glück, das dürfen wir nicht wünschen, sondern toi, toi, toi und einen grossen Applaus für die beiden Gäste von heute Abend. Der Tod und das Mädchen morgen in der Premiere am 7:30 im Theater St. Gallen. Unbedingt schauen, es gibt 5 Aufführungen. Die Filmung dazu von Polanski am 25. September. Am Abend um 8 Uhr gibt es im Kino K. Und der Podcast von dem Talk, den gibt es auch zum Nachlesen auf www.kaffeehaus.sg. Wie immer, und ich möchte noch ganz schnell sagen, wenn nächsten Monat kommt, da bleiben wir nämlich irgendwie bei der Musik. Aber wir schärfen unseren Sinn gerade nochmal ganz gehörig, weil mein Monatsgast, der hat zwar 6 CDs rausgebracht, der komponiert auch, ähnlich wie du, er macht da sonst 1000 Sachen, aber er ist komplett blind, also er sieht wirklich nichts mehr. Und weil wir nicht blind sind von der Zukunft, der heutige Abend, der ist mit Solarstrom versorgt worden, gesponsert von Moisandre, Fotograf aus St. Gallen. Danke vielmals auch.